Messen und Spritzen, Kinder und Diabetes, eine Herausforderung für Kinder, Familie und Medizin, ist der Titel der heutigen Sendung aus dem Radiocafé. Am Mikrofon begrüße Katharina Zabranski und ich begrüße die heutigen Gäste, alles Damen. Frau Bernetzki, guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind die Wiener Leiterin
der Österreichischen Diabetikervereinigung
und Krankenschwester. Frau Jahn, Frau Dr. Jahn, guten Tag.
Guten Tag, freut mich hier zu sein.
Frau Magister Tschulen.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Was ist Ihr Beruf?
Ich bin klinische und Gesundheitspsychologin. Ich arbeite im AKH der Kinderklinik und bin dort für den Bereich Diabetes zuständig.
Und Frau Groha, guten Tag, Sie sind Mutter eines Kindes mit Diabetes.
Genau.
Wie heißt das Kind?
Jordan.
In den Vorgesprächen wurde mir schon klar, dass das Thema Eltern, Kinder, Diabetes und die Versorgung in Österreich problematisch ist. Warum ist das so? Frage ich Sie, Frau Bernetzki.
Ja, also wir würden uns schon wünschen, dass besonders was chronische Erkrankungen betrifft, Diabetes Typ 1 ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen im Kinder- und Jugendalter. Es gäbe also neben Diabetes noch Epilepsie, diverse Allergien bzw. Asthma und Zöliakie, das sind so die vier wichtigsten. Korrigieren
Räume,
Sie mich?
Räume gibt es noch, ja, Schilddrüse Räume, haben wir sehr,
ja,
viel.
Also wir würden uns wünschen, dass die Pädagogen das auch in ihrer Fortbildung berücksichtigen könnten, dass sie zumindest die Grundkenntnisse über diese Krankheitsbilder haben, sodass es dann nicht so schrecklich ist, plötzlich ein Kind mit Diabetes im Kindergarten oder in der Klasse zu haben.
Frau Dr. Jahn, wie ist das? Haben Sie schon mal bei einer Diagnose mitgearbeitet?
Ja, selbstverständlich. Die Diagnose wird im Krankenhaus sehr häufig gestellt dort und die Kinder werden dann dort behalten, sofort aufgenommen, sind dann 2-3 Wochen stationär und wir sind ein Team. Das bedeutet, man muss mit den Eltern ein intensives Gespräch und Schulung durchführen. Man muss mit der Umgebung natürlich sprechen. Man muss, die Psychologin gehört zum Team, Diätassistentin und Sozialarbeiterin. Und es ist eben sehr, sehr wichtig, dass wir als Team lange dann und intensiv diese Eltern und das Kind, die Betroffenen, betreuen. Und auch im weiteren Verlauf werden sie natürlich dann auch betreut von uns. Anfangs in kurzen Abständen kommen sie und dann wenigstens im Verlauf dann vierteljährlich.
Und wie schnell kann die Diagnose passieren?
Es ist unterschiedlich natürlich. Wenn ein Kind Durchfall hat, Erbrechen, das kann dann dauern 2-3 Wochen, bis es dann einmal kommt, bis dann jemand wirklich sich anschaut, wie schaut der Hahn aus, da ist der Zucker drin, dann ist die Diagnose natürlich leicht. Es ist schon so, dass es oft ein paar Wochen sich hinziehen kann, bis dann das diagnostiziert wird.
Und was sind die wichtigsten Symptome?
Also die Kinder kommen dann, indem sie relativ sozusagen ausgetrocknet sind, weil sie trinken zwar sehr viel, aber sie verlassen auch sehr viel Harn, sie wirken dann dehydriert und sind dann oft teilweise gar nicht mehr verwirrter, oft schon nicht mehr so wirklich ansprechbar. Das ist dann das, dass sie kommen und die Eltern sagen, das Kind trinkt zu viel, es wirkt so irgendwie so, die trockenen Lippen schon nicht und dann denken eben die Eltern, da ist ein Infekt. Magen-Darm-Infektion und dann schaut man sich das an, wie ich schon sagte, und dann sind im Harn, sieht man dann, da ist Zucker und dann wird halt das Blut dann auch abgenommen und dann sieht man, wie alle Elektrolyte sich schon verändert haben, wie der Blutzucker. Wir haben jetzt mehrere Kinder, die haben einen Blutzucker von über 1000 Wert gehabt und wenn man weiß, dass ein Blutzucker bei einem Nicht-Diabetiker zwischen 80 und 110 sein soll und kommen mit einem Zucker über 1000, dann kann man sehen, wie die dann schon entgleist, so nennt man das, wie schlecht sie schon im ihr Allgemeinzustand ist.
Ich würde jetzt aber lieber zum Alltag, also von der Medizin direkt weg, eher hin zu Kindergarten und Schule, was ja eine Herausforderung sein kann. Ich habe dazu im Vorhinein mit der Familie Ochsenbauer gesprochen. Wie war das bei Ihnen, bei den Ochsenbauers und Ihrem Sohn, einen Kindergarten zu finden? Ich bitte um die Einspielung.
Wir hatten da nicht viel Auswahl, weil es genau einen, er braucht einen Integrationsplatz, also weil er hat neben der Diabetes hat er auch noch andere Beeinträchtigungen und da gab es eben nur einen Kindergarten und eine Gruppe, ja, bei uns in Burkersdorf. Er ist vorher in Wien gegangen, da hätten wir auch nur 2 Kindergärten zur Auswahl gehabt, die wir dann genommen haben, da hat es dann ein paar Schwierigkeiten gegeben, also und dann auch mit der Diabetes. Ja.
Aber das ist dann war ja die ersten Schwierigkeiten.
Also, dass er erstens einmal nicht einmal zum Essen bleiben konnte und die Frühstücksjause haben sie ihm auch nicht das Insulin gespritzt.
Sie haben gesagt, sie dürfen nicht, genau, das Insulin spritzen und auch nicht Zucker messen.
Da müsste dann immer eine
mobile Krankenschwester kommen. Das Thema mobile Krankenschwester in Wien ist so, dass das hoffnungslos überlastet ist. Eine mobile Krankenschwester kommt nur, wenn mehrere Kinder in einem Kindergarten zum Beispiel Diabetes hätten. Und sie kommt aber nicht unbedingt zu den Essenszeiten. Ja, sie kommt dann, wie ihr Weg sich das ausgeht. Ja.
Also in Wien gab es da einige Probleme. Und wir sind gerade von Wien nach Burgersdorf gezogen, wie der Lukas in den Kindergarten gekommen ist. Und im ersten Jahr, wo er in Wien war, haben wir uns dann erkundigt, auch in Burgersdorf. Da sind wir auch von den Pädagoginnen und von der Leiterin vom Kindergarten, die haben das anders aufgenommen. Das war, ja, wir haben eine Gruppe, die heißt die Niederösterreichische Heilpädagogische Gruppe. Die haben von sich aus gesagt, ja, okay, der Lukas hat eine geistige Beeinträchtigung und ist Diabetes, das machen wir schon, ja.
Das machen wir schon, ja, haben sie gesagt, im Kindergarten. Wie ist es Ihnen gegangen, Frau Goha, wie Sie einen Kindergartenplatz gesucht haben?
Ich habe einen gefunden, Gott sei Dank. Also ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Kindergarten haben, was nicht selbstverständlich ist. Ich muss sagen, vor der Diagnose hatten wir schon fix einen Platz in der Stadt Wien. Haben schon alles unterschrieben gehabt und einen Monat später wurde dann die Diagnose gestellt. Ich habe dann mich mit der Kindergartenleitung in Verbindung gesetzt und da wurde gesagt, nein, ich muss da bei der EMA 10 anrufen, weil die nehmen keine Kinder auf, die Diabetes haben. Dann musste mein Kind zum Kinderpsychologen und dort wurde mir dann gesagt, erst ab 3 Jahren kann er in einen Integrationskindergarten gehen. Aber das ist auch noch nicht fix, dass er einen überhaupt kriegt. Und ich habe dann mehrere Kindergärten angerufen und nachgefragt, ob sie eventuell ein Kind mit Diabetes aufnehmen. Und da haben sehr viele, also eigentlich alle, gesagt, nein, die wollen diese Verantwortung nicht übernehmen. Durch gut Glück habe ich dann wirklich einen nach mehr als einem Jahr gefunden. Und ich bin sehr zufrieden dort. Also die wurden eingeschult von der Frau Pernetzky, auch von der Medtronic, also von der Pumpenfirma. Und ich war dann 3 Monate noch dort und habe denen das auch alles erklärt. Und jetzt kann ich meinen Sohn mit gutem Gewissen dort lassen und die spritzen auch das Insulin fürs Essen. Also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir diesen Kindergarten gefunden haben. Und wie gesagt, es ist leider nicht selbstverständlich. Also man muss sehr viel kämpfen dafür, dass man einen kriegt. Und das ist eigentlich traurig, weil da geht es um das Kind und es ist einfach eine Diskriminierung des Kindes.
Also Inklusion ist da nicht an der Tagesordnung. Nein, Frau Benetzki, wie ist das in Kindergarten und Schule? Muss ein Kind mit Diabetes in die Schule gehen dürfen?
Ja, selbstverständlich muss das Kind in die Schule gehen dürfen. Nur es besteht halt die Gefahr, dass es eventuell von den außerschulischen Aktivitäten wie Skikurs, Projektwoche oder Sportwochen ausgeschlossen wird, weil die Pädagogen eben fürchten, dass da irgendetwas passieren könnte, wofür sie dann verantwortlich gemacht werden. Es ist natürlich auch die Seite der Pädagogen zu verstehen. Die sind für andere Dinge ausgebildet. Deswegen wäre es wichtig, dass sie auch schon während der Ausbildung von diesen Krankheitsbildern schon zumindest die Grundbegriffe wissen, damit also nicht von vornherein solche Ängste entstehen können.
Frau Dr. Jahn, wie können Sie als Kinderärztin Eltern unterstützen?
So wie es gerade geschildert wurde, so erleben wir das natürlich immer. Und ich denke, es ist wirklich sehr, sehr schwer, Sie haben ein Anrecht auf Kindergarten, auf Schule. Und deshalb war es mir immer ein Anliegen, dass ich mit der Schule, mit den Eltern sage, bitte reden Sie mit den Lehrern, wir können jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Wir sprechen, und das funktioniert jetzt mittlerweile schon recht gut, dass ich dann sage, bitte, wir können mit denen sprechen, dann gebe ich ihnen Termine, sie kommen dann zu uns und wir haben dann die Lehrer kommen oder Kindergartenbetreuung kommen und wir besprechen dann die Therapie des Patienten und da ist auch eine Diätassistentin im Team, eine Krankenschwester, dann bin ich oder einer meiner Kollegen und da ist auch noch eine Psychologin natürlich und da kann alle Fragen, die sie haben, beantwortet werden und die Sicherheit, die man ihnen zu geben hat, ist, sie können mich jederzeit kontaktieren. Wenn sie Fragen haben, bitte melden sie sich und das ist doch so, dass es mehr und mehr von den Schulen und Kindergärten angenommen wird und das hat mittlerweile schon ist etwas positiv, aber wir sind weit davon entfernt natürlich, dass es optimal ist.
Was sind jetzt noch vielleicht andere Angebote für Schulen und Kindergärten?
Ja, wir von der Österreichischen Diabetikervereinigung, wir haben ein Projekt, das heißt mobile Beratung in Schulen und Kindergärten. Da arbeiten wir sehr gut zusammen, sehr eng mit der Ärzteschaft und haben genau, wir wissen genau, welche Therapie das Kind hat und gehen in die Schule oder in den Kindergarten und besprechen mit den Pädagogen. Erstens einmal das Hintergrundwissen wird da gegeben und andererseits auch der Tagesablauf noch einmal besprochen. Das funktioniert immer besser, wie die Frau Oversian schon gesagt hat, aber andererseits ist es so, dass die Pädagogen da in einem absoluten Graubereich sich befinden. Mhm. Das ist ja der Grund des Problems, vom Gesetz her.
Genau.
Viele Pädagogen, wenn sie die nötigen Informationen haben, unterstützen die Kinder sehr, sehr engagiert. Alles, was sie bräuchten, wäre Rechtssicherheit. Dann würde die ganze Geschichte schon viel besser laufen. Und es wäre wichtig, denn die psychosoziale Situation der Kinder und Eltern hat sich eigentlich nicht wirklich verbessert in den letzten Jahren. Ja, die technische Entwicklung, toll. Aber die eigentliche Situation im Alltag, in der sich diese Familien befinden, hat sich nicht wirklich sehr verändert in den letzten Jahren. Und das sollte nicht so sein.
Müssten da verschiedene Ministerien auch zusammenarbeiten? Also nicht nur das Gesundheitsministerium, sondern auch das Unterrichtsministerium, das Familienministerium?
Genau. Ja, da müsste es sozusagen einen Konsens geben, wie das in Zukunft zu handhaben ist. Und dass die Lehrer, es ist natürlich eine freiwillige Sache einerseits, ja, aber andererseits ist es wichtig für die Kinder, dass sie nicht ausgeschlossen sind, dass sie im Klassenverband alles mitmachen können. Dann werden sie auch wesentlich besser mit ihrer Situation klarkommen.
Frau Magister-Schulen, Sie sind Psychologin. Bei diesen ganzen Problemen, die da um die Eltern drumherum sind, wie können Sie da entlasten oder beraten, Lösungen herbeiführen?
Das sind jetzt ganz viele Ziele, die Sie auch genannt haben, die wir alle verfolgen, soweit wir Ressourcen dafür haben. Also prinzipiell, ich arbeite ja einerseits im Spital. Das heißt, da ist unsere Hauptaufgabe, Eltern, Familien, Kinder, Jugendliche bei der Diagnoseverarbeitung zu begleiten. Das heißt, ganz am Anfang einfach bei dem Schock, unser Kind hat Diabetes, unser Kind leidet an einer chronischen Erkrankung, zu begleiten. Jugendliche betreuen wir auch schon sehr intensiv, auch ohne Eltern. Es gibt bei uns auch die Möglichkeit, im Laufe der vielen Jahre chronische Erkrankung bedeutet ja, es ist nicht nur der Schock am Anfang, sondern was es dann für die Familien auch bedeutet, es ist einfach 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 12 Monate im Jahr und das Jahr für Jahr. Und das ist das, was eine ganz große Belastung ist für alle Beteiligten. Und diese Erkrankung wird mitgenommen in sehr viele unterschiedliche Phasen des Lebens. Ja, das heißt, wenn die Kinder ganz klein sind, schaut das anders aus, als wenn sie dann in den Kindergarten kommen, in die Schule gehen, in die Pubertät kommen, sich verlieben. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele Themen. Und in all diesen Übergangsphasen versuchen wir auch immer wieder den Eltern Unterstützung anzubieten auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Einerseits im Spital einfach am Bett sozusagen, durch Gespräche, die wir anbieten, wo die Eltern und Kinder auch ambulant kommen können. Aber wir bieten auch so Projekte an wie Fit für die Schule. Das heißt, für Kinder mit Diabetes, die in die erste Klasse Volksschule kommen, bieten wir jedes Jahr im Sommer Workshops an, wo die Kinder von unserer Seite vorbereitet werden. Was bedeutet denn das für sie, Schule und Diabetes? Ja.
Das sind dann aber Kinder, die schon einen Schulplatz gefunden haben? Oder die Eltern?
Ja, wobei das mit dem Schulplatz natürlich anders ist, weil Schulplatz müssen sie bekommen. Da haben die Schulen auch nicht so viel Spielraum. Sie können nur sehr unterschiedlich entgegenkommend agieren. Ja, die Kooperation schaut sehr, sehr unterschiedlich aus. Und wir erleben sehr, sehr viele Eltern und die Geschichten sind wirklich von katastrophal bis auch sehr gut und erfreulich und entlastend für die Eltern, weil sie das Gefühl haben, so wie Frau Goha vorher gesagt hat, ihr Sohn ist jetzt im Moment gut aufgehoben. Es gibt einfach Schulen, wo die Eltern wirklich sagen, mein Kind ist dort gut aufgehoben. Es gibt andere Schulen, wo Eltern und Kinder sehr kämpfen. Auch da versuchen wir von unserer Seite, vor allem die Eltern zu unterstützen mit den Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, mit dem Wissen, das wir haben, wie können die Schulen zu einer Kooperation gewonnen werden. Schwierig wird es natürlich, wenn die Kinder vielleicht über Mittag in der Schule bleiben sollten oder Nachmittagsbetreuung, weil es ja doch auch Eltern gibt, die sagen, wir müssen arbeiten oder ich will vielleicht auch wieder arbeiten oder ich habe andere Kinder, größere, kleinere, mehrere.
Frau Gohardt, wie ist die Situation so im Alltag? Können Sie Ihren Sohn 5 Stunden lang allein lassen, selbstverständlich, bei jemand anderem?
Selbstverständlich ist es nicht. Die Person muss sich auskennen.
Mit der Insulinpumpe?
Mit der Insulinpumpe. Und muss auch wissen, wie viele Einheiten, also wenn mein Sohn jetzt Hunger hätte, muss man sich auskennen mit dem Blutzucker messen, weil das mag auch nicht jeder. Manche Menschen können kein Blut sehen, Und da wird es dann ein Problem. Auch wenn mein Sohn dann essen möchte, muss man abwiegen das Essen und dann in Broteinheiten spritzen, also das Insulin spritzen. So ohne weiteres, dass ich jetzt sage, mein Sohn kann jetzt bei dieser Dame bleiben, geht es leider nicht.
Und Sie selber haben das auch lernen müssen.
Genau.
Wie schwierig war das?
Man muss das an dem Tag, also man lernt es im Spital dann, aber man muss auf der anderen Seite natürlich den Schock mal, dass das Kind eine chronische Erkrankung hat, die nie nicht mehr heilbar ist. Ich meine, ich hoffe, dass es irgendwann heilbar sein wird. Man muss das auf der einen Seite verarbeiten, auf der anderen Seite muss man auch genau zuhören, was die Ärzte sagen, was die Diätologin sagt. Es prasselt so viel auf einen ein, dass es schon schwierig ist. Und wir waren 3 Wochen im Spital und haben das alles gelernt. Und dann wird man einfach, dann kommt man raus und muss das alles alleine können. Und das ist dann schon schwierig. Aber jetzt mittlerweile ist es schon selbstverständlich geworden.
Sie haben jetzt auch kurz die Diagnosesituation angesprochen und den Stress oder den Schock, den man da hat. Ich würde da gerne die Einspielung von der Familie Ochsenbauer reinspielen. Und die Frage war, wie war für Sie die Diagnosesituation?
Ja, das war sehr heftig, weil der Lukas mit einer sogenannten Ketoazidose, also mit einem beinahe komplett gekippten Stoffwechsel, ins Spital gekommen ist. Ja. Mit 1,5 Jahren. Und das war damals wirklich eine Kippe. Ja. Deswegen haben wir auch früher beim Thema Kinderärzte ein bisschen geschmunzelt, weil unsere damalige Kinderärztin die ganzen Anzeichen nicht gesehen hat. Und wir sind froh, dass wir noch haben.
Also die Ärzte haben gemeint, wenn wir am Abend, wir sind am Abend ins Spital, ins Breyer Spital reingefahren, nicht hineingefahren wären, dann hätte er mit hoher Wahrscheinlichkeit die Nacht nicht mehr überlebt.
Frau Dr. Jahn, ist das jetzt ein besonderes Beispiel oder wie oft kann sowas vorkommen? Ist das normal?
Naja, es ist schon so, die Typ-1-Diabetes-Erkrankungen, die Kinder werden immer kleiner, jünger mit der Erkrankung. Wir haben früher gesagt, das war Alter 10, 11, 12 bei den Erstmanifestationen haben wir sehr viele unter 5 Jahre. Das heißt, das macht die Diagnosestellung natürlich auch schwieriger, wenn ein 1,5-Jähriger, der sich nicht ausdrücken kann, was ihm wehtut, was er spürt oder was ihm geht und dann wieder halt irgendwann mit der Rettung im Krankenhaus, natürlich wird die Diagnose dort schon gestellt, aber davor, das dauert oft lange, bis man das auch als Elternteil erkennt. Das ist die Schwierigkeit. Und das ist eben die Herausforderung. Nicht, wir haben jetzt so viele unter 3 Jahre. Das sind Kleinkinder. Das ist eben wirklich eine ganz, ganz schwere Situation. Dann werden die Kinder aufgenommen, wie Sie schon sagen, die kommen mit der Rettung, weil sie denken, sie haben Durchfall, irgendeinen Infekt. Dann wird ihnen gesagt, das ist ein Diabetes, eine chronische Erkrankung, die liegen da. Hier ein Zugang, auf der anderen Hand ein Zugang, Infusionen. Es wird ihnen gesagt, so, dass ist plötzlich eine total veränderte Situation. Das ist ein großer Schock am Beginn immer.
Ich glaube, die Eltern aus der Zuspielung haben gesagt, ein neues Leben hat begonnen, ein neuer Lebensabschnitt. Was sagen Sie als Psychologin, Frau Schulen, wie kann man die Situation erleichtern? Oder auch, warum ist es so schlimm?
Naja, ich glaube, erleichtern kann man das nicht wirklich. Natürlich ist das Leben von einer Sekunde oder ab dieser Mitteilung ein anderes, wenn ich erfahre, mein Kind ist krank und zwar auf eine Art und Weise krank, die zumindest bis jetzt nicht heilbar ist. Das wird für immer sein und das bedeutet für uns, und das ist beim Diabetes so, dass wir jeden Tag uns intensiv damit auseinandersetzen müssen, dass vor allem die kleinen Kinder das nicht selber machen können, dass wir eine massive Verantwortung haben und dass wir wissen, wenn das nicht richtig behandelt wird, tagtäglich kann das innerhalb von ein paar Stunden der Stoffwechsel wieder entgleisen. Und das ist einfach, da gibt es viele Ängste, da gibt es viele Sorgen. Jeder wünscht sich für das eigene Kind ein glückliches, erfülltes, zufriedenes Leben. Und das wird dann plötzlich in Frage gestellt. Da kann die Psychologie auch nicht zaubern. Wir versuchen nur, die Situation im Spital möglichst so zu machen, dass das Umfeld verständnisvoll reagiert. Und Frau Gohr hat das vorher so schön beschrieben. Es ist ein Schock. Ängste, Sorgen, Enttäuschung auch. Ja, so viele Wünsche und Sehnsüchte sind irgendwie weg von einer Sekunde auf die andere. Man denkt sich, was für ein Leben wird mein Kind haben? Diese ganzen Gefühle zu verarbeiten und gleichzeitig aber sein Hirn umzustellen auf Stoff aufnehmen und lernen und medizinisches Wissen zu verarbeiten und sich mit Technik auseinanderzusetzen, das ist einfach eine sehr, sehr hohe Anforderung. In Wirklichkeit wissen wir aus der Psychologie, dass heftige Emotionen und klares Denken, sprich Informationen verarbeiten und lernen, nicht zusammenpassen. Das wird aber von den Eltern in dieser Situation von der ersten Minute an verlangt.
Wird das auch erwartet von Ärzten?
Ob die Ärzte das erwarten? Naja, prinzipiell ist es natürlich so, dass das Spital sich freut, wenn alles möglichst reibungslos abläuft. Ja, natürlich wünschen sich Schwestern, Pflegepersonal, Ärztinnen, Ärzte, dass das möglichst gut verläuft, einfach auch für das Kind und dass die Eltern möglichst schnell wissen, was zu tun ist oder die Kinder möglichst schnell wissen, was zu tun ist. Und in Wirklichkeit zeigt sich jedes Mal, dass es nicht so schnell geht. Das Problem ist, dass es oft nicht die Zeit gibt zu sagen, wir warten mal 4-5 Tage und lassen die Familie ganz in Ruhe und versorgen sie wie in einem Hotel. Ja, das geht in unserem Gesundheitswesen nicht. Also ich sehe da schon immer eine Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen der Kinder und der Familie, dem, was unser Gesundheitswesen auch, unter dem Druck, den das Gesundheitswesen auch steht. Wobei ich schon hoffe, dass das an den Kinderkliniken, also oder schon auch so wahrnehme, dass es dieses Bewusstsein gibt und sich alle nach der Decke strecken.
Frau Dr. Jahn, wie sehen Sie das?
Also es ist sicherlich so, dass wir als auch Mediziner es erkennen müssen, dass das eine solche Veränderung ist für die Eltern, dass wenn die Eltern plötzlich völlig entspannt werden oder so, da würde ich mich wundern. Es ist mir völlig klar, dass sie angespannt sind und dass sie können alles fragen und tun. Ich muss das so akzeptieren und ich muss da sein für sie, um ihre Fragen zu beantworten. Das ist ganz, ganz wichtig. Infusionen werden gegeben, mein Kind liegt da, ich muss mich mit neuen Dingen auseinandersetzen. Ich muss nicht gleich die Eltern mit allem Medizinischen überfallen. Ich muss sie auf mich zukommen lassen. Als Mediziner würde es uns passieren, dass ich in der Situation bin mit meinem Kind, würde ich doch genauso reagieren. Ich muss sehen, dass sie medizinisch optimal versorgt werden, aber es muss sicherlich auch mit der Schulung, da muss man einfach Schritt für Schritt und individuell und sich Zeit lassen und um das einfach. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man eben ein Team hat, dass man eine Psychologin hat, dass man eine Diätassistentin, dass man die Krankenschwester spezielle.
Frau Gohar, wie ist es für Sie jetzt? Haben Sie die Diagnose schon verinnerlicht?
Noch nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Also für mich ist es noch immer so, als wäre das ein Traum. Also als wäre das gar nicht Wirklichkeit, dass er das hat. Aber ich darf jetzt nicht so viel überlegen und nachdenken, weil da geht es ja um mein Kind. Und wenn ich da nicht hundertprozentig dahinter stehe und das mache, dass er zum Beispiel sein Insulin kriegt, dass er isst in Broteinheiten, dann ist ja das schlecht alles für mein Kind. Wenn er zum Beispiel im Kindergarten ist, denke ich schon darüber nach, wie schön es wäre, dass er gesund ist und das Ganze. Aber ich muss das einfach akzeptieren, so schwer es ist. Und es wird noch länger dauern. So von heute auf morgen, dass ich jetzt sage, okay, er hat es und das ist gut so in dem Sinn.
Es klingt auch noch viel Druck und Stress.
Es ist Stress, ja. Es ist auch Druck, es ist auch eine große Verantwortung, alles so gut zu machen, dass es meinem Kind, dass mein Kind keine Nachfolgeschäden, also Spätfolgen hat in dem Sinn. Also es ist nicht so einfach, wie man denkt.
Frau Benetzki, was sagen Sie dazu?
Wir bemühen uns, die Eltern zu unterstützen. Wir machen Veranstaltungen, wo sie sich vernetzen können, sich gegenseitig zuhören und beraten können. Und Workshops, zum Beispiel Familienschulungen. Wir haben auch Kindercamps und Teenager-Updates, Elterncoaching, wo die Eltern, wenn die Eltern halbwegs klarkommen mit der Erkrankung des Kindes, dann ist es auch für das Kind einfacher. Was wir uns auch sehr wünschen würden, wäre, dass im Anschluss an das Krankenhaus, und das ist einfach eine Stresssituation für die Eltern, dass es da die Möglichkeit einer familiengerechten Rehabilitation gäbe, wo die Familien alles das, was sie jetzt ganz schnell lernen mussten im Krankenhaus, auch in einer geschützten Umgebung unter Supervision alles ausprobieren können und alles. Dann würden sie es später im Alltag auch leichter haben und weniger Angst. Leider Gottes gibt es keine wirkliche Möglichkeit der familiengerechten Rehabilitation. Es gibt für Erwachsene ungefähr 7500 Kur- und Rehab-Betten und für Kinder gibt es 50. Und die sind hauptsächlich im neurologischen Bereich. Das wäre ein ganz großer Wunsch und nicht nur für Diabeteskinder. Kinder haben noch ihr ganzes Leben vor sich und das wäre extrem wichtig, die Familien da zu unterstützen, gut mit einer chronischen Erkrankung leben zu können.
Also Sie haben von der Übergangsphase vom Spital zum Alltag gesprochen.
Ja.
Das heißt, Eltern müssen lernen und üben, mit der Situation umzugehen und mit einem neuen Angebot zum Essen für ihr Kind. Wie erklärt man das seinem Kind?
Naja, da ist jedes Kind anders. Jedes Kind ist auch in einer anderen Entwicklungsphase bei Diagnose. Das heißt, das hängt wirklich von sehr, sehr vielen Umständen ab und wir versuchen das schon mit den Familien jedes Mal individuell zu besprechen. Ja, das schaut bei einem eineinhalbjährigen Kind ganz anders aus als bei einem 16-jährigen Teenager. Das hängt auch immer damit zusammen, wie viel Erfahrung habe ich schon mit meinem Leben und wie habe ich bis jetzt gegessen, was muss ich alles ändern. Für manche Kinder bedeutet das eine Riesenumstellung, für manche weniger. Frau Banetzke hat das vorher angesprochen, es hängt auch sehr davon ab, wie gehen die Eltern an die Thematik heran und gerade bei dem Essen wissen wir, dass das ein ganz, ganz großes Thema ist für alle Eltern und alle Kinder und dass wir da einfach schon auch versuchen, mit den Eltern zu arbeiten. Welche Haltung haben sie zum Essen? Und wir versuchen schon für die Kinder möglichst viel von ihrem normalen oder gewohnten Essverhalten zu erhalten. Und mit den doch guten Therapien, jetzt ist das sehr oft auch möglich. Gerade bei jungen Kindern wird es schwierig, weil die gewohnt sind, jetzt esse ich und habe Hunger, jetzt esse ich nicht, weil jetzt habe ich keinen Hunger. Kinder zum Essen zu zwingen ist schrecklich, widerstrebt uns und sie vom Essen abzuhalten genauso. Also es ist wirklich eine ziemliche Stresssituation für viele Eltern über viele Jahre.
Frau Dr. Jahn, haben Sie auch Erfahrungen mit Kindern direkt, also Gespräche mit Kindern? Wie können Sie denen versuchen zu erklären, dass es wichtig ist, das Richtige zu essen?
Was ganz wichtig ist, dass man nicht sagt, das darfst du jetzt nicht mehr essen. Es geht um die Aufklärung, dass man weiß, wie viel Zucker kann ich essen, wenn ich das esse, was muss ich dann spritzen, dass ich mich auskenne. Und wenn man dem Patienten mit ihm spricht und ihn motiviert und sagt, du verstehst das, wir berechnen das durch und wir machen das zusammen und dann ist es oft meistens ein gutes Feedback und dann funktioniert das schon. Nur wie es dann im weiteren Verlauf natürlich funktioniert, wenn er jetzt dann ein Teenager und wenn er dann draußen ist und wenn er in der irgendwo in einer Party ist und so, das sind halt natürlich Dinge, die, da ist sehr vieles, was natürlich dann wieder eine eigene Problematik hat. Aber prinzipiell geht es darum, positiv zu motivieren und nicht sagen, das geht nicht, das kannst du nicht essen, sondern wenn du das machst, dann musst du halt so viel Insulin spritzen, so immer also positiv auch das hinstellen.
Genau, ganz kurz möchte ich auch nur sagen, also mit den Kindern kann man natürlich auch sehr spielerisch herangehen. Ja. Es gibt ja sehr, sehr viele Spielmaterialien, die Gemüse darstellen oder unterschiedliche Mahlzeiten, auch Süßigkeiten, Torten, Eis. Und man kann mit den Kindern wirklich in jedem Alter auch viele Spiele machen und sie einteilen lassen zu Brotanheiten, also Mengen, aber auch zu Zuckergehalt. Und wie beeinflusst das meinen Zucker bestimmte Nahrungsmittel? Und man kann sie sortieren lassen und Gruppen von Nahrungsmitteln zusammenschieben lassen oder Quiz machen, also wenn man mit einer Gruppe von Kindern arbeitet. Also ich denke, so die spielerische Herangehensweise ist bei den Kindern einfach immer die erfreulichste. Und ja, Sie haben auch den Wissenstransfer und die Information angesprochen, also da bleiben auch die Informationen am besten hängen. Und Wissen macht dann einfach sehr viel aus. Die Kinder verinnerlichen dann schon sehr schnell und wissen sehr schnell, was ist gut für mich und was nicht.
Und wie ist es bei Kindern? Ist denen auch selbstverständlich, anderen Freunden, Klassenkameraden zu sagen, ich habe Diabetes, deshalb muss ich 5-mal am Tag Zuckerwert messen? Also kann das für Kinder selbstverständlich sein?
Ja, für die jüngeren Kinder auf jeden Fall. Für Teenager wird es dann schon ein bisschen anders. Die wollen nicht so, dass sozusagen jeder Bescheid weiß und so weiter. Aber für Kinder im Volksschulalter ist das kein Problem.
Aber es ist auch sehr individuell. Ja. Es gibt solche, die das überhaupt nicht, die gehen auch in der Schule irgendwo auf die Toilette, um dort zu messen und zu spritzen. Und dann gibt es solche, die, wo man selbst von der Schule, wie ich es selber aus eigener Erfahrung erlebt habe, dann wird man in die Schule eingeladen. Dann kam man vor der ganzen Klasse, weil der Betroffene ist auch will sprechen drüber und die werden alle motiviert, machen sie mit und das ist überhaupt kein Thema und er wird interessant, er freut sich richtig drüber, dass man darüber redet. Es gibt eine breite Bande von.
Genau, aber aus psychologischer Sicht sagen wir auch, es ist ganz wichtig, dass vor allem bei jungen Kindern, aber in Wirklichkeit auch bei Teenagern alle rundherum Bescheid wissen. Das heißt, auch unsere Aufgabe als Menschen, die professionell mit diesen Kindern, Jugendlichen und Familien zu tun haben, ist es unsere Aufgabe, die Familien zu unterstützen, dass in der Schule und in allen anderen Betreuungseinrichtungen die Betreuenden Bescheid wissen.
Ich möchte jetzt schon zur Schlussrunde kommen und einfach nochmal das Wort an Frau Bernetzki und an Sie, Frau Goha, geben. Was wäre das Wichtigste, was Sie sich für die Zukunft, für Ihre Zukunft oder in Österreich für Kinder mit Diabetes wünschen, beziehungsweise für Ihr Kind?
Also für die Allgemeinheit von Kindern, die Diabetes haben, dass es selbstverständlich ist, für Kinder in den Kindergarten zu gehen, wie ein gesundes Kind. Unsere Kinder haben eine Einschränkung durch den Diabetes, aber trotzdem sind sie ein ganz normales Kind, die auch mit anderen Kindern spielen möchten und das Bedürfnis auch dafür haben. Also ich kann jetzt sagen, wie es vorher war, wie mein Kind noch nicht im Kindergarten war und jetzt. Er ist ganz noch glücklicher als vorher und es ist total wichtig, dass Kinder mit Kindern spielen und das sollte die Regierung bzw. der Staat darüber nachdenken, dass man da den Kindern das nicht verwehrt.
Ich wünsche mir einfach auch mehr Unterstützung für die betroffenen Familien. Kinder mit Diabetes sollen genauso gefördert und gefordert werden wie Kinder ohne Diabetes.
Dann sage ich danke allen hier Anwesenden fürs Kommen und auf Wiederhören bei Frick Radio.